Ja, einen schönen guten Morgen auch von meiner Seite, liebe Geschwister, liebe Besucher. Wir werden heute ein Thema behandeln, das jetzt auch die Kinder in der Kinderstunde heute haben werden. Ich weiß nicht, ob die Eltern das vielleicht erahnen können, was es sein könnte. Aber es geht dort um die Sklaverei von Israel in Ägypten. Und auch heute im Titusbrief geht es um Sklaven. Ich weiß nicht, was ihr mit diesem Begriff verbindet, wenn ihr Sklave oder Sklaverei hört. Wie gesagt, die Kinder hatten jetzt letzte Woche die Erzählung von Josef und von seinen Brüdern, wie Josef in die Sklaverei verkauft wurde. Und heute geht es darum, ja, wie das Volk Israel eben unter der Sklaverei in Ägypten praktisch leidet, unter der Unterdrückung. Und vielleicht kommen euch da auch solche Bilder von Zwangsarbeit auf so einer riesigen Pyramidenbaustelle vielleicht mit brennender Sonne. Oder die Schüler unter euch oder die noch nicht so lange aus der Schule raus sind, erinnern sich vielleicht an den Geschichteunterricht, so 7., 8. Klasse, an den transatlantischen Sklavenhandel im 17. oder 18. Jahrhundert. Und da denken wir an misshandelte Menschen, die ja aus Afrika in Ketten auf Schiffen verschleppt wurden nach Amerika und dort dann unter menschenverachtenden Zuständen ausgebeutet wurden, wie auch immer mal wieder in Filmen zum Thema wird, zum Beispiel 12 Years a Slave oder 12 Jahre ein Sklave. Ja, auch die Bibel beschreibt zwar Sklaverei als eine Realität in einer gefallenen Welt mit gefallenen Menschen, aber sie verurteilt auch zum Beispiel Menschenhandel oder den Besitz von Menschen im Alten und im Neuen Testament. Und auch heute sehen wir, dass es noch Sklaverei gibt. Antislavery.org prangert moderne Sklaverei an. Laut ihren Schätzungen gilt es für weltweit fast 50 Millionen Menschen, die unter Ausbeutung, unter Unfreiheit, durch Menschenhandel, Zwangsarbeit oder auch Sexsklaverei und Schuldknechtschaft leiden. Das ist irgendwie Realität in unserer Welt, auch wenn es für uns in Tübingen vielleicht erstmal weit weg ist. Und so direkt übertragen auf uns ist es auch ist nicht so einfach, aber wir finden eben auch in unserer fortlaufenden Predigtserie zum Titusbrief einen Abschnitt, den ihr gerne auch schon aufschlagen könnt, nämlich im Titusbrief im Kapitel 2, wo es um Sklaven geht, wo Sklaven angesprochen werden. In dem zweiten Kapitel seines Briefes an Titus schreibt nämlich Paulus mit Worten, die speziell an christliche Sklaven gerichtet sind. Und er wollte seinem Mitarbeiter Titus damit erklären, wie sich gesunde biblische Lehre auf der Insel Kreta zeigen sollte, bei denen, die zum Glauben an Jesus gekommen waren und Sklaven waren. Das ist jetzt zwar schon etwa 2000 Jahre her, aber wir haben im Hauskreis vor einigen Wochen schon gemerkt, anhand des Kolosserbriefs in Kapitel 3, wo es um ein ähnliches Thema ging, dass die Antworten, die Paulus gibt und die uns Gottes Wort gibt, auf diese Fragen: Wer hat mir was zu sagen? Oder wie lebe ich eigentlich und wie arbeite ich als Christ unter einem Herrn? Dass das Fragen sind, die auch für uns heute und hier noch ziemlich aktuell sind, nämlich in jedem Büro, an jeder Uni und auch irgendwie in jeder Schulklasse. Und deswegen die Frage für heute Morgen, die unser Bibeltext beantwortet, ist deshalb vielleicht etwas allgemeiner und persönlicher formuliert: Wer ist dein Herr und wie dienst du ihm? Ja, wie sich gesunde Lehre über Jesus zu einem sichtbar positiv veränderten und auf Gott ausgerichteten Leben zeigen sollte, darum ging es Paulus in dem ganzen Brief an Titus. Gesunde Lehre war für Paulus Lehre, die auf Gottes Offenbarung in den Schriften des Alten und Neuen Testaments ausgerichtet war. Und ihr Kern war und ist das Evangelium, die gute Nachricht vom Retter Jesus Christus. Darauf war gesunde Lehre ausgerichtet. Und sie sollte eines ganz deutlich machen. Sie sollte nämlich zeigen, wie wirksam und kraftvoll diese frohe Botschaft über Jesus war, indem sie in den Christen sichtbar werden sollte. Ja, das Leben der Christen auf Kreta sollte selbst Skeptiker ein unwiderlegbarer Beweis sein für die Kraft und für die Schönheit dieser Botschaft. Und in den Versen 1 bis 10 von Kapitel 2 schwenkt Paulus Kamera von den Gemeindeleitern in Kapitel 1 auf die ganz normalen Gemeindemitglieder, nämlich ältere und jüngere Männer, ältere und jüngere Frauen. Die Frauen sind übrigens dann in einer der nächsten Tituspredigt dran. Und heute schauen wir uns an, wie es auch auf die Sklaven zutreffen soll. Also wie sich gesunde biblische Lehre bei christlichen Sklaven zeigt, darum geht es heute in unserem Abschnitt. Und ich lese uns den Abschnitt vor, Titus Kapitel 2 und dann die Verse 9 bis 15. Wer in der Bibel mitverfolgen will, aber keine dabei hat, hier drüben liegen noch ein paar Gemeindebibeln, da könnt ihr euch gerne eine noch schnell schnappen. Also Kapitel 2, Titus. Und ich lese uns den Vers 1 vor und dann die Verse 9 bis 15. Du aber rede, was der gesunden Lehre entspricht. Die Sklaven ermahne ihren eigenen Herren, sich in allem unterzuordnen, sich wohlgefällig zu machen, nicht zu widersprechen, nichts zu unterschlagen, sondern alle gute Treue zu erweisen, damit sie die Lehre unseres Rettergottes in allem zieren. Denn die Gnade Gottes ist erschienen, heilbringend, allen Menschen und unterweist uns, damit wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden verleugnen und besonnen und gerecht und gottesfürchtig leben in dem jetzigen Zeitlauf, indem wir die glückselige Hoffnung und Erscheinung der Herrlichkeit unseres großen Gottes und Retters Jesus Christus erwarten. Der hat sich selbst für uns gegeben, damit er uns loskaufte von aller Gesetzlosigkeit und sich selbst ein Eigentumsvolk reinigte, das eifrig sei in guten Werken. Dies rede und ermahne und überführe mit allem Nachdruck, niemand soll dich verachten. Ja, soweit unser Text für heute, insbesondere eben die Verse 9 bis 10 unter dem Titel, wie sich gesunde biblische Lehre bei christlichen Sklaven zeigt oder wer ist dein Herr und wie dienst du ihm? Und ich habe eine Gliederung, die auch hier erscheinen wird. Der erste Punkt ist, vorbildliche Diener zieren das Evangelium. Dann zweitens, wir alle dienen Jesus oder der Sünde. Und drittens, Jesus ein Herr, dem es sich zu dienen lohnt. Und bevor wir so richtig einsteigen, möchte ich noch kurz für uns beten. Lieber Herr, ich möchte dich bitten, dass du durch dein kostbares, heiliges Wort redest und dass es nicht meine Worte sind, die jetzt jeden Einzelnen ansprechen, sondern dein Wort. Durch deinen Geist, dass es ins Herz dringt und uns da verändert, wo es Not tut, wo du es willst. Herr, schenke dir uns jetzt deine Gnade beim Zuhören und beim Umsetzen. Amen. Ja, unsere erste Überschrift heißt, vorbildliche Diener zieren das Evangelium. Ja, Paulus hatte ja schon die jüngeren und die älteren Männer und Frauen angesprochen. Und nun sagt er eben in Vers 9 zu den Sklaven, die Sklaven ermahne Titus, ihren eigenen Herren sich in allem unterzuordnen, sich wohlgefällig zu machen, nicht zu widersprechen, nicht zu unterschlagen, sondern alle gute Treue zu erweisen, damit sie die Lehre unseres Rettergottes in allem zieren. Ja, Paulus spricht hier speziell die Sklaven an. Aber wen meint er hier eigentlich mit Sklaven? Hier steht im Griechischen das Wort Doulos, was wir im Neuen Testament mit 120 Mal und im Alten Testament mit 335 Mal, also sehr oft sehen. Und es kann übersetzt werden mit Sklave, wie jetzt hier, aber auch Knecht oder auch Diener. Wie schon anfangs erwähnt, war Sklaverei zu Zeiten des Alten und des Neuen Testaments in Europa und im Mittleren Osten und vermutlich auch auf Kreta weit verbreitet. Sklaven konnten damals Kriegsgefangene oder Straftäter sein. Und sie mussten dann teilweise, wie wir uns das vorstellen, wirklich unter härtesten Bedingungen arbeiten, in Minen oder in Arbeitslagern. Aber es gab auch Sklaven, die wegen Schulden in die Unfreiheit gelangt waren oder die sich sogar freiwillig einem Herrn anvertraut hatten, so wie Arbeiter eigentlich. Und es gab auch Sklaven, die eigenen Besitz hatten oder als quasi Polizisten, Facharbeiter oder Verwalter einem einzelnen Herrn oder einer Stadt dienten. Paulus verrät hier jetzt nicht, ob er da eine besondere Gruppe im Blick hatte, aber höchstwahrscheinlich ging es ihm einfach nur um dieses Abhängigkeitsverhältnis zwischen einem Herrn und eben seinem Diener. Und genauso wie Jesus in seinen Gleichnissen auch an vielen Bibelstellen von Knechten spricht, wissen wir dort auch nicht so ganz genau, ob es jetzt so eher Lohnarbeiter waren oder wirklich Sklaven. Also ganz klar, es geht um Menschen, die unter einem Herrn standen und die Anweisungen oder Befehle ausführen sollten. Dass Jesus und die Autoren der Bibel Sklaven oder Diener nicht als irgendwie minderwertig oder unwichtig gesehen haben, sehen wir schon daran, wie viele Bibelstellen sie explizit ansprechen. Hier in unserem Text im Titus 2, aber auch in vielen Gleichnissen von Jesus oder in verschiedenen Briefen geht es um Diener oder Knechte. Kolosser 3, Vers 22, Epheser 6, Vers 5, 1. Timotheus 6 und auch 1. Petrus 2. Dort findet man auch weitere Texte, die sozusagen über dieses Thema sprechen. Ja, und auch der Autor Paulus beschreibt sich selbst oft als Sklave oder als Knecht oder Diener Christi, zum Beispiel auch am Anfang vom Römer- oder Philipperbrief. Also offenbar hatte Paulus trotz der vermeintlich vielleicht niedrigen Stellung der Sklaven ein rechtes Anliegen für sie und er begegnete ihnen quasi auf Augenhöhe. Aber wir müssen berücksichtigen, der Titusbrief war an Christen gerichtet und deswegen waren die hier angesprochenen Sklaven also offenbar Nachfolger von Jesus, wie viele von uns hier. Und deswegen wollen wir schauen, was der Text uns jetzt genau sagt, welche Eigenschaften das Ergebnis von gesunder Lehre bei den Sklaven sein sollte. Und diese Merkmale finden wir, wie ihr schon gesehen habt, in den Versen 9 und 10. 5 Merkmale für Sklaven, die Jesus nachfolgten. Und die wollen wir einzeln kurz anschauen. Als erstes finden wir dort sich unterordnen, wie in Vers 5 auch steht, bei den verheirateten Frauen gegenüber ihren Ehemännern. Also sich unterordnen, kann man sagen, ist das Gegenteil davon, den Herrn einfach zu ignorieren oder aufmüpfig zu sein oder sich zu widersetzen. Und das in allem, wenn ihr reinschaut, steht da. Sich in allem dem Herrn unterzuordnen, also so umfassend wie nur möglich. Dann sehen wir als zweites, sich wohlgefällig machen. Das findet ihr in der Mitte von Vers 9. In anderen Übersetzungen steht auch, gern gefällig sein. Ja, dieses Wort wohlgefällig, damit bezeichnet Gott seinen Sohn Jesus in Matthäus 3, Vers 17. Also ja, eine Art Verhaltensnote 1 plus vielleicht in der Schule. In allem wohlgefällig. Als drittes sehen wir, die Sklaven sollen nicht widersprechen oder Luther übersetzt, nicht widerbellen. Also keine unangemessene Gegenrede, flapsig immer so das letzte Wort vielleicht haben, unnötig zu kritisieren mit der eigenen Stimme oder vielleicht auch mit der eigenen Miene oder den rollenden Augen. Und ich muss euch als jemand, der seit 20 Jahren etwa Chef ist, sagen, selbst ein Augenrollen bemerkt man als möglichen Widerspruch. Als viertes finden wir, nichts zu unterschlagen in Vers 10. Das heißt, dem Herrn sollte nichts einfach entwendet werden oder irgendwie untreu verwendet werden. Ihm war auch nichts vorzuenthalten oder man sollte ihm nicht irgendwie schaden. Und dann als letztes sehen wir, die Sklaven sollten alle Treue erweisen oder alle Treue zeigen oder beweisen. Also hier redet Paulus von einer gewissen Loyalität gegenüber dem Herrn. Verlässlichkeit oder auf Neudeutsch Commitment gegenüber der Person des Chefs und gegenüber den Aufgaben. Ja, vielleicht ist euch aufgefallen, Paulus nennt diese 5 Merkmale, aber scheinbar nicht davon abhängig, ob der Herr jetzt nett war, hart aber fair oder vielleicht eher hart aber unfair. wie Petrus es auch in 1. Petrus 2, Vers 18 sagt. Auch die launischen Chefs, auch für die sollten die Sklaven sich unterordnen. Und auch unabhängig davon, ob der Chef vielleicht selbst auch Christ war oder nicht. Und wenn wir uns das vorstellen, dann merken wir, das ist ganz schön gegenkulturell, oder? Es ist nicht das, was man von Sklaven erwarten würde, gerade wenn sie irgendwie unterdrückt werden und gerade auch in der Kultur von Kreta nicht, wo es um Selbstverwirklichung und die eigenen Bedürfnisse ging. Sonst hätte Paulus es wahrscheinlich auch nicht an die Sklaven schreiben brauchen. Aber er schreibt ihnen diese anspruchsvolle Liste von sehr positiven Merkmalen, über die sich bestimmt jeder Herr gefreut hätte. Aber so eine 5-Sterne-Bewertung des Herrn, das war nicht die Hauptmotivation, die die Sklaven haben sollten für Paulus. In der Mitte von Vers 10 finden wir nämlich eingeleitet, wenn ihr reinschaut, durch ein Damit das eigentliche Ziel. Und da steht, die rettende Botschaft des Evangeliums zu zieren. Ja, ich lese euch nochmal vor. Am Ende von Vers 10 steht, damit sie die Lehre unseres Rettergottes in allem zieren. Damit sie die Lehre unseres Rettergottes in allem zieren. Ja, etwas zu zieren, das ist jetzt irgendwie fast schon ein bisschen altmodisches Wort. Etwas zur Zier sein, was bedeutet das eigentlich? Ja, im Griechischen steht hier das Wort Kosmeo. Kosmeo, von dem das deutsche Wort Kosmetik kommt. Ja, das wissen vielleicht die Frauen besser als die Männer, was das bedeutet. Aber wir finden dieses Wort auch in Offenbarung 21, Vers 2 für die Gemeinde als eine für Jesus geschmückte Braut. Also wunderschön gemacht, schön dargestellt. Zier heißt, etwas, was eigentlich schon schön ist, zu mehr Glanz zu verhelfen. Vielleicht, wenn man so einen schon von sich aus kostbaren Diamanten hat, und der kommt in so eine schöne Fassung, in einem Ring. Ja, und so sollte das von Paulus beschriebene positive Verhalten der Sklaven gegenüber den anderen, gegenüber den Herren, eine kostbare Sache zeigen. Nämlich die Lehre des Rettergottes oder die rettende Lehre Gottes sollte kostbar erscheinen, umso schöner strahlen. Ja, also die Lehre des gesamten Briefes von Paulus, des Neuen Testaments, des Evangeliums, die wunderschöne Lehre davon, dass Gott Menschen rettet, dass er sie in seinem Sohn Jesus rettet, das sollte kostbar aussehen. Und das Zieren des Evangeliums, natürlich war das die Mission aller Menschen, aller Gemeindegruppen hier in den Versen 2 bis 10, genauso wie zu verhindern, dass das Wort Gottes verlästert werden soll, wie es in Vers 5 besonders bei den Frauen jetzt genannt wird. Also sicher war das Ziel all der Gruppen, das Evangelium zum Glanz zu verhelfen, zu zeigen, wie schön es ist. Aber es ist interessant, dass Paulus jetzt genau den Sklaven, also vielleicht so den untersten, den scheinbar bedeutungslosesten Menschen in der Gesellschaft, dass er ausgerechnet ihnen diese erstaunliche Aufgabe gibt, das Evangelium durch diese 5 Merkmale zu zieren. Was für eine Ermutigung, vielleicht gerade für die, die sich da besonders machtlos und unwichtig in ihrer Stellung vielleicht fühlten, dass sie so eine wichtige Mission von Paulus hier bekommen haben. Ich frage mich, ob Paulus vielleicht dachte, dass es sehr laut sprechen würde, wenn jemand, der allen Grund hätte, genau das Gegenteil dieser 5 Merkmale zu tun, sich so positiv gegenüber dem Vorgesetzten verhalten würde. Da musste eine Botschaft im Hintergrund sein, ein Weltbild, wenn es so ein unerwartetes Verhalten in einem Sklaven hervorbringen würde, dann musste es eine Botschaft der Kraft und der Veränderung und auch der Hoffnung sein. Eine Botschaft, so ein Kommentator zu Vers 13, die ja auch heilbringend, wenn ihr weiter mitverfolgt habt, diese Botschaft ist eine heilbringende Botschaft für alle Menschen, also auch für diese Chefs, für die Herren. Und es war besonders die Aufgabe der Sklaven, die Gnade Gottes, die auch sie nicht verdient hatten, ihren Herren glaubhaft, authentisch und attraktiv vorzuleben. Wir wissen nicht, was die Folgen waren von diesem Brief auf Kreta, welche Zufriedenheitswerte jetzt eine Umfrage unter den Herren oder Vorgesetzten auf Kreta ergeben hätte. Ob das wirklich zu mehr Attraktivität des Evangeliums beigetragen hätte. Aber wir können uns fragen und müssen vielleicht auch beantworten, wie treffen diese Verse auf uns zu? Und als erste Anwendung möchte ich uns bewusst machen, die meisten von uns sind auch jemand unterstellt. Ja, man könnte vielleicht meinen, ja, dieser Text hat mir überhaupt nichts zu sagen. Ja? Ich bin hier nicht Sklave, nach so einer antiken Definition und auch nach einer modernen nicht. Ich bin eigentlich vollkommen frei. Aber erkennen wir, dass die Verse doch stark übertragbar sind, denn so gut wie alle von uns unterstehen jemand, der uns Aufträge oder Aufgaben gibt. Viele von euch arbeiten in Betrieben, auf Ämtern oder in Einrichtungen unter einem Vorgesetzten. Andere haben zum Beispiel Kunden oder Patienten, denen sie dienen. Azubis und Studenten erhalten Aufgaben von ihrem Meister oder von der Dozentin. Und Kinder und Jugendliche erhalten als Schüler Arbeitsaufträge und Hausis von ihrer Lehrkraft oder Aufgaben von ihren Eltern. Ich weiß, gerade die Schüler fühlen sich wahrscheinlich stark wie Sklaven, aber denen geht es eigentlich ja ganz gut vielleicht noch. Ja, die meisten von uns haben irgendwie einen Vorgesetzten oder Chef. Selbst die vermeintlichen Vorgesetzten haben dann vielleicht noch die Aktionäre oder den Aufsichtsrat, denen sie Dienst und Rechenschaft schuldig sind. Also vielleicht kann jeder von euch mal kurz überlegen, wem bist du eigentlich unterstellt? Wer ist dein Herr? Wem dienst du? Und vielleicht merken wir dann, dass die meisten von uns, auch wenn wir nicht Sklaven im Sinne von Paulus sind, doch in einer Stellung unter jemand anderem steht, die sehr große Ähnlichkeiten hat, auch dass wir herausgefordert sind. Und deswegen hoffe ich, sind diese Verse auch relevant für dich und auch für mich. Und das bringt mich auch zu einer zweiten konkreten Anwendung, der Auftrag für uns, eben mit diesen fünf Merkmalen des Textes, das Evangelium zu zieren, wenn wir Christen sind. Als Arbeit, auf der Arbeit, als Arbeiter, als Dienstleister, als Azubis, als Studenten, als Schüler. Und vielleicht müssen wir uns fragen, wie dienen wir als Nachfolger Jesu? Zieren wir das Evangelium? Und ich habe mir fünf Fragen überlegt, die uns helfen können, hoffentlich darüber nachzudenken. Und erstens, bist du entschlossen, dich um Jesu Willen unterzuordnen? Zum Beispiel als Schüler deinem Lehrer gegenüber? Auch wenn er mal Fehler macht, vielleicht langweilig und eigen ist? Dich auch vielleicht zu Unrecht ermahnt hat? Ist vielleicht trotzdem eine neue Einstellung und auch mal vielleicht eine Entschuldigung für aufmüffiges Verhalten notwendig? Entscheidest du heute, um Jesu Willen dich wohlgefällig zu machen, als Arbeitnehmer deiner Chefin gegenüber, in allem, wie es heißt? Auch wenn du vielleicht nicht davon überzeugt bist, dass sie die beste Führungskraft ist oder vielleicht andere auch klar bevorzugt? Wäre trotzdem, um wohlgefällig zu sein, mal ein Lob oder ein Dank gegenüber ihr, auch Gott, wohlgefällig? Oder strebst du danach, um Jesu Willen nicht patzig zu widersprechen, auch nicht mit Gesichtsausdruck oder Augen, wenn du vielleicht als Azubi kritisiert wirst für dein Probestück, dass da irgendwas nicht in Ordnung ist, oder weil du 5 oder vielleicht waren es doch ja 10 Minuten zu spät gekommen bist und belehrt wurdest vor allen über Pünktlichkeit? Ist dir bewusst, dass es ja Unterschlagung ist, im Büro private Kopien zu machen, Druckerpapier, Briefmarken oder Batterien mitzunehmen oder in der Kaffee- oder Mittagspause die regelmäßig länger ausfallen zu lassen, als in deiner automatischen Pausenerfassung hinterlegt, vielleicht auch mit der Überzeugung, dass dein Chef diese kleine Bestrafung ja eigentlich verdient hätte? Entschließt du dich dazu, um Jesu Willen deinem Chef die Treue zu beweisen, indem du ihm beispielsweise in einer Besprechung nicht in den Rücken fällst oder indem du seine Schwächen oder Fehler nicht zuallererst in der Kaffeepause allen anderen Kollegen weitererzählst, ihm gegenüber aber eine wunderbar freundliche Fassade warst. Und vor allem, bist du dir deiner Mission für das Evangelium tagtäglich bewusst? Vielleicht als der einzige Christ, den dein Herr und auch deine Kollegen kennen und an dem sie das Evangelium beurteilen werden. Ja, wir merken schnell, wenn wir so drüber lesen, die Anweisungen von Paulus können wir ziemlich schnell irgendwie als positiv abnicken. Aber ich lade uns ein, fragen wir uns, ob unser Dienst unter unserem Herrn oder unseren Herren deutlich auch diese gegenkulturellen Merkmale zeigt. Tun wir die Dinge, zu denen Jesus uns, wie es in Vers 14 hieß, befreit hat, diese guten Werke? Ich möchte euch einen, da wo notwendig, auch Buße zu tun, auch bei eurem Chef oder Vorgesetzten sich zu entschuldigen eventuell, Jesus zu bekennen, dass das vielleicht nicht so zierlich war für das Evangelium. Und dass wir so vielleicht unbewusst, und ich muss mich da voll reinnehmen, das Evangelium als weniger wirksam oder als weniger wichtig in unserem Leben dargestellt haben, als es eigentlich ist. Jesus will uns da auf jeden Fall vergeben und uns helfen, eifrig in guten Werken zu sein, wie es in Vers 14 heißt. Und es ist eine Ermutigung für uns, zu wissen, dass Jesus für uns in Anführungszeichen nur die Werke erwartet, die er selbst vorbereitet hat, wie es in Epheser 2, Vers 10 auch heißt. Jesus ist kein Sklaventreiber und er verlangt nichts Unmögliches von uns. Und ich lade euch ein, bittet ihn in eurer stillen Zeit auch oder in der Gebetsgemeinschaft gleich, dass er uns befähigt, in der Abhängigkeit von ihm das zu tun, was er schon vorbereitet hat, nicht mehr und nicht weniger. Seine Aufgabenbeschreibung zu erfragen und sie auch zu tun. Und das Erstaunliche ist, selbst wer unter Jesus an der Kasse im Netto arbeitet, kann das Evangelium zieren. Oder wer einfach als Lehrling einen ganz einfachen Beruf lernt, kann es zieren. Oder wer eine ganz tolle, große, scheinbar wichtige Arbeit macht, kann und muss das Evangelium zieren. Auch wenn du einfach in der Schule so mit Dreien, Vieren und so weiter einfach so durchkommst, kannst du da, wo du bist, das Evangelium zieren. Und ich lade euch ein, diesem Anspruch und der Umsetzung auch gemeinsam, vielleicht beim Mittagessen, wenn wir uns unterhalten, noch ein bisschen Raum zu geben und zu überlegen, was es für euch persönlich bedeutet. Ein Gedanke, der vielleicht noch wichtig ist, unser Text bedeutet nicht, dass wir uns als christliche Diener alles gefallen lassen müssen, dass wir so menschliche Fußabtreter sein sollen. Arbeitnehmer haben in Deutschland nicht nur Pflichten, sondern Gott sei Dank auch viele Rechte und es gilt natürlich auch für uns als Christen. Und gerade wo Herren von uns Dinge verlangen, die gegen Gottes Gebote sind, müssen wir Gott mehr gehorchen, wie wir es vorhin in der Schriftlesung gehört haben. Auch wenn es so 1. Petrus 2, Vers 29 dann zu Unrecht leiden bedeutet. Aber trotzdem lasst uns darauf bedacht sein, diese 5 Merkmale zu zeigen, soweit wir können. Und nutzt zum Beispiel auch ein Jahresgespräch, um die Missstände in eurer Arbeit mit dem Chef mutig anzusprechen. Und wo keine Verbesserung möglich ist oder in Sicht ist, beten wir vielleicht auch füreinander, dass der Herr eine andere Arbeitsstelle schenkt, wenn die letzten Jahre einfach so ein Aneinanderreihen von Leidensdingen ist unter einem Chef oder einer Chefin. Und da können wir uns auch in der Gemeinde gegenseitig ermutigen und im Gebet unterstützen. Und das ist noch vielleicht eine dritte kurze Anwendung für diejenigen, die jetzt sich in so keiner so klaren vorgesetzten Dienststellung sehen, nämlich zum Beispiel, wer nicht berufstätig ist oder vielleicht selbstständig ist, sein eigener Chef oder auch nicht mehr berufstätig ist als Rentner. In dem ganzen Abschnitt sehen wir nämlich, wie die verschiedenen Generationen einander unterstützen sollen, dass die gute Lehre über Jesus zum Vorschein kommt. Und so können die Rentner vielleicht den jüngeren Arbeitnehmern helfen, indem sie auch Anteil nehmen an ihren Herausforderungen in der Arbeit, aber auch in der Ausbildung oder in der Schule. Und sie vielleicht ermutigen, auch mit positiven Erfahrungen mit Jesus oder auch bekennen, wie sie selbst auch gekämpft haben und trotzdem durchgekommen sind. Und für sie auf jeden Fall beten und sie ermutigen, mit diesen Herausforderungen mit Jesu Hilfe fertig zu werden. Oder wer als Mutter mit den Kindern zu Hause ist, die Kinder zu ermutigen, als ja, treue Schüler gegenüber ihren Lehrern zu sein. Ich weiß, es ist nicht immer einfach. Und sie zu Hause eben diese Tugenden immer wieder zu lehren, auch durch die Art und Weise, wie wir selbst über die Lehrer reden oder selbst mit den Kindern umgehen. Und wer selbst Arbeitgeber oder selbst Chef ist, auch der ist aufgerufen, sich über die Situation der Angestellten und ihre Herausforderungen hineinzuversetzen, sie auch mal zu loben, mal um ehrliches Feedback zu bitten und dann es auch umzusetzen. Und wichtig für uns, die wir vielleicht Chefs sind, ist auch Paulus' Gebot in Kolosser 4, Vers 1 zu hören, nämlich: Ihr Herren, gewährt euren Sklaven und Dienern, was recht und billig ist, da ihr wisst, dass auch ihr einen Herrn im Himmel habt. Also hier klingt an, dass selbst der Christ, der keinen weltlichen Herrn zu haben scheint, zumindest natürlich Gott als Herrn über sich hat. Als Christen dienen beide, der Diener und der Herr, nämlich Gottes lebendigen Sohn Jesus. Und das ist eine ganz wichtige Erkenntnis. Wir gehen mit und für Jesus zur Arbeit. Und ich möchte diesen letzten Punkt nochmal unter einer zweiten Überschrift noch ein bisschen breiter aufgreifen, nämlich: Wir alle dienen Jesus oder der Sünde. Unser Text zwingt uns zwar nicht jetzt diesen breiten Blick unbedingt zu machen, aber ich glaube, es hilft uns, unsere Position in der Welt und das Evangelium noch genauer zu begreifen hier. Denn auch wenn du dich vielleicht vollkommen frei fühlen solltest, keinerlei Zwängen oder Verpflichtungen gegenüber anderen unterworfen bist, ja, wenn du vielleicht sogar nicht einmal Gott als Autorität über dir anerkennst, dann muss ich dich leider von Wolke 7 ein wenig herunterholen. Denn auch du bist, wie wir alle, in einer ja noch viel tieferen Weise ein Diener, ein Sklave. Denn alle Menschen sind von Natur aus Sklaven. Entweder ihrer Sünde oder sie werden Sklaven oder Diener Christi. Von Natur aus sind nämlich alle Menschen, ob Mann oder Frau, jung oder alt, Arbeitgeber oder Arbeitnehmer, alle sind Sklaven eines Zustandes, den die Bibel Sünde nennt. Und Sünde ist dieses in uns steckende, unaufhaltsame Streben nach Unabhängigkeit von unserem Schöpfer und unserem Eigentümer Gott. Es ist eine Rebellion gegen seine rechtmäßige Herrschaft in unserem Leben und dann ein Verstoß gegen die konkreten Gebote, die er für seine Geschöpfe hat, nämlich ihn mit allem, was wir sind, zu lieben und unseren Nächsten wie uns selbst, wie wir in Markus 12, 30 und 31 lesen. Jesus sagt selbst, wie dieser Zustand zustande kommt, in Johannes 8, Vers 34, wo er sagt: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, jeder, der die Sünde tut, ist der Sünde Sklave. Und jeder Mensch, inklusive wir alle, tun von Natur aus Sünde, indem wir uns mehr lieben als Gott und unsere Mitmenschen, nach unseren eigenen Dingen streben. Und obwohl sich so die meisten Menschen in Deutschland, gerade hier in unserem reichen Land, vielleicht frei von allem fühlen, dann ist dieser Zustand für jeden, der Jesus nicht hat, nur eine scheinbare Freiheit. Die Verstrickung, die Herrschaft, ja die Sklaverei der Sünde ist so groß und so umfassend, dass der normale Mensch es gar nicht mal merkt, dass er und wie sehr er versklavt ist. Und ein Zitat von Goethe bringt es zum Ausdruck: Niemand ist mehr Sklave, als der sich für frei hält, ohne es zu sein. So die Formulierung. Man meint frei zu sein, dient aber ohne Entkommen den Götzen Geld, Lust, vielleicht Gesundheitswahn oder Anerkennung. Und an Aristoteles trifft es fast noch besser: Das Schlimmste an der Sklaverei ist, dass die Sklaven irgendwann beginnen, sie zu mögen. obwohl jeder Mensch diese eindrücklichen Bilder von Sklaverei, die wir am Anfang betrachtet haben, zu Recht ablehnen würde, so sind doch die meisten Menschen scheinbar glücklich in dieser verborgenen Sklaverei der Sünde. Das Leben in der Rebellion gegen Gott, ja, scheint fast süßer, spaßiger und erfüllender zu sein als unter seiner Leitung und Herrschaft. Aber diese grausame Sklaverei der Sünde ist undenkbar schrecklich, denn sie geht auch nach dem Tod weiter. Und zwar dann an einem Ort oder an einem Zustand, den die Bibel Hölle nennt, weil dort nämlich alles Gute und alle Gnade von Gott für immer und ewig weg ist und sein Gericht herrscht. Und dort zeigt die Sklaverei der Sünde dann ihr wahres Gesicht als die brutalste Versklavung des Menschen. Und wenn das, dann ist das das letzte Wort für uns alle wäre, dann wären wir wahrlich verloren. Aber Jesus führt diesen Abschnitt in Vers 8 weiter. In Johannes 8, Vers 36 sagt er nämlich, wenn nun der Sohn euch frei machen wird, so werdet ihr wirklich frei sein. Wenn nun der Sohn euch frei machen wird, so werdet ihr wirklich frei sein. Und wie diese Freiheit aussieht, das beschreibt Paulus sogar hier direkt im Titusbrief, nämlich wenige Verse weiter wenn ihr in Vers 14 von Kapitel 2 nochmal reinschaut. Dort steht, der, und gemeint hier ist Jesus, hat sich selbst für uns gegeben, damit er uns loskaufte von aller Gesetzlosigkeit und sich selbst ein Eigentumsvolk reinigte, das eifrig sei in guten Werken. Nämlich indem er frei von Sünde und absolut perfekt lebte, wie uns die Bibel versichert, hat Jesus seinen unendlichen Reichtum an Gerechtigkeit, sein Vermögen vor Gott als ein Lösegeld eingesetzt, um Menschen aus der Sklaverei der Sünde freizukaufen. Und er hat die Strafe, die wir verdient hätten, am Kreuz erlitten. Und wie es Vers 14 heißt, gilt dann, jeder, der sich Jesus anvertraut hat, ist freigekauft und bekommt einen neuen, so unendlich viel besseren Herrn und wird sein kostbares Eigentum, sein Diener. Und diese Veränderung traf auf Paulus und andere Nachfolger von Jesus genauso zu, wie für jeden heute und hier, der Jesus bereits nachfolgt. Für alle Sklaven Christi, für alle, die Jesus nachfolgen, sollten diese Anweisungen im Titusbrief allgemein gelten, aber auch die wunderbaren, kostbaren Wahrheiten, die hier beschrieben werden. Und wenn jemand hier von euch, hier unter uns oder wer zuhört, noch nicht zu diesen Nachfolgern, zu diesen Dienern Christi gehört, dann möchte ich dich einladen, beschäftige dich mit Jesus als Retter und als möglichen neuen und so viel besseren Eigentümer und Herrn. Das kannst du machen, indem du in der Bibel weiter über ihn liest oder in Predigten ihn weiter verfolgst, sein Wort, seinen Worten Gehör schenkst oder indem du seine anderen Diener kennenlernst und dir zum Beispiel nach dem Gottesdienst erzählen lässt, was für ein gütiger und wunderbarer Herr Jesus ist und wie der Dienst unter seiner Herrschaft zwar nicht immer leicht ist, aber doch erfüllend und lohnenswert. Und dann lade ich dich ein, kehr um zu ihm, bekenne ihm deine Rebellion, bitte um Vergebung dafür und unterstelle dich Jesus als deinem neuen Herrn und Retter. Wenn du dabei Hilfe brauchst, dann sprich uns gerne an und wir beten auch sehr gerne für dich. Denn es lohnt sich, Jesus zu folgen und auf ihn möchte ich in unserem dritten Punkt noch zum Schluss kurz kommen, uns ausrichten auf ihn. Denn unser ganzer Abschnitt zeigt uns, warum es sich lohnt, Jesus zu dienen und was uns Hilfe sein kann im Dienst an ihm. Ermutigen darf uns nämlich bei allem Versagen als Diener Christi, dass er unsere Fehler immer wieder vergeben will, wie es kein weltlicher Vorgesetzter kann. Der es uns immer wieder geduldig lehren wird, wie kein weltlicher Lehrer, und dass er unsere Anstellung in seinem Werk bereits auf ewig verlängert hat. Ja, dieser Endlosvertrag, den er unterschrieben und den er einhalten wird. Und er wird uns nicht kündigen. Und deswegen möchte ich ermutigen, kriechen wir nicht zurück unter das Joch der Sünde, die manchmal so verlockend sein kann und die freier erscheint als der Weg mit Jesus, aber die doch so tödlich ist. In Römer 6 sagt Paulus, auch über die Knechtschaft der Sünde, der Lohn der Sünde ist der Tod. Aber die Gnadengabe Gottes ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Ja, Jesus schenkt seinen Dienern ewiges Leben, ein Leben mit ihm, das erfüllt und ewig ist. Und als Ausblick für seine Diener, warum es sich lohnt, morgen wieder, wenn ihr zur Arbeit, in die Schule, an die Uni oder wo auch immer hingeht, ihm zu treu dienen zu wollen, mahnt Paulus ins Vers 13, auf ihn zu schauen, nämlich auf sein Erscheinen. In Vers 13 heißt es hier, indem wir die glückselige Hoffnung und Erscheinung der Herrlichkeit unseres großen Gottes und Retters Jesus Christus erwarten. Ja, wir erwarten Jesus, der zurückkommt und eine neue Welt machen wird. Lasst uns dieses Ziel, diese Rückkehr von Jesus vor Augen haben, denn dann möchte uns Jesus als guter Herr empfangen mit den Worten aus Matthäus 25, Vers 23, ja, die uns hoffentlich mehr wert sind als ein großer Jahresendbonus, dass Jesus dann sagen wird, gut gemacht, du guter und treuer Doulos oder Knecht. Deswegen lade ich euch ein, lasst uns auf ihn schauen, jetzt zum Schluss und auch im Abendmahl, und uns bewusst machen, was er für uns getan hat. Er hat nämlich die göttliche Herrlichkeit abgelegt und ist Knecht, ist Sklave geworden für uns. Er hat sich wegen unserer Rebellion perfekt unter den Vater untergeordnet und sogar gegenüber weltlichen Autoritäten nicht sein Recht durchgesetzt. Er hat sich den Menschen und Gott wohlgefällig gemacht in allem, in seiner Liebe zum Vater und seinem Gehorsam zu ihm und seinem Dienst an den Menschen um ihn herum. Er hat nicht widersprochen, nicht einmal am Kreuz. Und er hat nie was unterschlagen. Er hat allen Reichtum, alle Macht, allen Respekt, alle Beziehungen, alle Lebenskraft für uns aufgegeben. Und er hält uns immer die Treue und er steht zu all seinen Zusagen. Er spiegelt perfekt diese 5 Merkmale wider und dafür können wir ihm danken und ihn anbeten. Und ich möchte kurz noch für uns beten. Lieber Jesus, wir staunen, dass wir bei dir diese 5 Merkmale in Perfektion sehen. Und Herr, du hast so gelebt, bist gestorben, bist auferstanden und jetzt beim Vater, auf dass wir frei sein können von der Sünde. Und du hast dich uns als neuen Herrn gegeben. Und dafür danken wir dir, dass deine Herrschaft gut ist in unserem Leben und das Beste, was uns passieren konnte, Herr. Wir haben es nicht verdient. Und wir loben und wir preisen dich. Aber Herr, wir wollen auch erkennbar sein als deine Nachfolger und wir bitten dich, dass du uns veränderst und dass alles, was uns in deinem Wort jetzt auffällt als Baustelle in unserem Leben, Herr, wir bitten dich, dass du durch deinen Geist hilfst, es zu erkennen und auch die Kraft gibst und den Willen, es anzugehen, Herr, auf dass du verherrlicht wirst, auf dass wir die guten Werke, die du schon vorbereitet hast, auch tun können zu deiner Ehre. Bitte wirke du das. Wir danken dir dafür. In deinem wunderbaren Namen, Herr Jesus. Amen.